Seelenarbeit im Sozialismus. Psychologie unter politischem Diktat und Justiz. Willkommen zu Seelenarbeit im Sozialismus. Entdecke mit uns die psychologischen Auswirkungen von politischem Diktat und Justiz im Sozialismus. Basierend auf fundierten Forschungsergebnissen, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bereit für eine tiefgründige Reise durch die Geschichte der Psychologie? Dann geht es los.
Schön, dass Sie da sind, Frau Guski-Leinwand.
Ja, danke schön, Sascha Förster. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Steigen wir mal ein. Vielleicht erzählen Sie ganz kurz zu sich etwas. Also wie ist Ihre Laufbahn?
Ja, das ist eine Laufbahn, die wirklich erklärungsbedürftig ist und das mache ich gerne. Ich habe Psychologie studiert, noch im Diplomstudiengang in Heidelberg an der Ruprecht-Karls-Universität und habe in dieser Zeit ja sehr viel von der Psychologie kennengelernt, aber eines nicht, nämlich die historischen Hintergründe. Die wurden zwar immer mal so erwähnt oder in einzelnen Lehrbüchern auch kapitelweise angerissen, aber so, dass man ein basales Grundwissen zur Geschichte der Psychologie irgendwo hatte, bis auf einzelne Publikationen, war es eigentlich so in der Lehre noch nicht so verankert. Ist es bis heute übrigens nicht, auch nicht curricular so verpflichtend leider. Und ich habe dann nach meinem Diplomstudium einen Aushang zunächst mal gesehen, der war damals für eine Diplomarbeit eigentlich zur Geschichte der Deutschen Gesellschaft für Psychologie aushängig. Und das war ein Thema, wo ich dachte, ach, das ist ein schönes historisches Thema, da kannst du vielleicht ganz neue Ressourcen auch nochmal kennenlernen. Vielleicht gibt's das als Doktorarbeit, frag doch mal. Und es fügte sich sehr glücklich, dass dann tatsächlich einer der beiden, die diesen Aushang zu verantworten hatten, nämlich Professor Joachim Funke von der Heidelberger Uni, vom Psychologischen Institut und der leider nicht mehr lebende Emeritus Karl Friedrich Graumann, der übrigens auch in Bonn gelehrt hat, wir sind ja hier in Bonn, dass die beiden doch sehr offen waren meinem Anliegen gegenüber und sich auch, glaube ich, wunderten, dass da jemand kommt und sagt, kann man das nicht als eine Doktorarbeit, das Thema irgendwie aufnehmen und auch in größeren historischen Kontext einbetten. Ja, und so kam das, dass ich dann zunächst mal so vom Jahr 2000 bis 2004 eine große Literaturrecherche zum Forschungsstand gemacht habe und erste Archivalien gesehen habe und dachte, ich bin dann eigentlich ganz gut durch und könnte dann jetzt so die schriftliche Fassung einreichen. Und dann fuhr ich nochmal so abschließend ins Bundesarchiv nach Berlin-Lichterfelde, gedacht, vielleicht gibt es da noch so ein paar Dinge, die jetzt die offenen Themen zum Nationalsozialismus und der Rolle der Psychologie dort irgendwo nochmal beantworten lassen. Und ja, da kriegte ich dann am letzten Tag meines Aufenthalts eine Akte auf den Tisch, in der dann eigentlich einer der führenden Psychologen damals sich zu erkennen gab als ein doch irgendwie enger Vertrauter von Hitler oder zumindest mit sehr engen, direkten Bezügen dort in dieses eigene Büro von Hitler. Und das hat mich also fast da vom Stuhl gehauen. Und dann habe ich gar nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll und wie ich das jetzt einordnen soll. Das passte nicht zu meinem ersten Thema eigentlich und zur Gesamtstruktur der damals so vorgesehenen Promotion. Und dann bin ich zu meinen beiden Doktorvätern zurückgekehrt, habe denen das präsentiert, die waren auch ziemlich baff, haben mich aber ermuntert und ermutigt, das doch dann aufzunehmen und dann zu überlegen, ob diese Arbeit sich nicht ein bisschen anders vielleicht aufstellen sollte. Das heißt, letztlich war es dann kein Thema mehr, was die Deutsche Gesellschaft für Psychologie allein betroffen hat, sondern ein etwas umgreifenderes Thema für ein halbes Jahrhundert, wo es um die Genese der Psychologie in Deutschland so vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhunderts ging. Und damit wurde natürlich auch der Promotionszeitraum länger, aber doch für mich dann auch und auch für die anderen sehr zufriedenstellend. Und das war der Anfang ja meiner Geschichte zur Geschichte der Psychologie. Und ich habe dann die Themen, die mich dann darüber hinaus, über die Doktorarbeit hinaus noch interessiert haben, dann nochmal weiter vertieft in meiner Habilitation, die ich dann an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena so von 2008 bis 2014 vorangetrieben habe. und dort mich dann habilitiert habe und auch eine Venia Legendi für Psychologie und Geschichte der Psychologie bekommen habe, was die einzige bis jetzt in Deutschland ist, was mich einerseits freut, dass ich es erreicht habe, andererseits aber unglaublich betrübt, dass leider wir überhaupt gar keine Professuren haben, keine Lehrstühle, erst recht keine Institute für Geschichte der Psychologie, anders als man das zum Beispiel in der Medizingeschichte ja schon sehr lange institutionalisiert hat.
Ja, und es freut mich sehr, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Ich selbst habe ja auch Geschichte und Psychologie jeweils studiert, weil ich mich damals nach dem Abitur nicht entscheiden konnte. Mhm. Mir fiel es sehr schwer. Beide fand ich sehr interessant und das eine gab es als Diplom, das andere auf dem Magister. Und zwischen diesen beiden Welten bin ich ja hin und her gewandert und hatte immer Interesse an Schnittstellenthemen, also an Themen, die irgendwie beide Fächer irgendwie miteinander und beide Interessen miteinander verbinden. Und so fand ich es auch im Studium in Bonn auch immer sehr spannend, wenn ich bei dem Psychologen war und dort verschiedene Theoretiker oder Forschungszweige vorgestellt wurden. Was haben die eigentlich für einen historischen Hintergrund? Mhm. Der wurde nämlich selten thematisiert. Mhm. Und umgekehrt auch, wenn in der Geschichte psychologische Theorien eingesetzt wurden, um Dinge zu erklären, wo ich mich auch gefragt habe, ja gut, in der Psychologie würde man sagen, das ist historisch, aber nicht mehr aktuell. Und es wird aber für aktuelle Fälle oder in der tatsächlich jetzt stattfindenden Geschichtswissenschaft dann eingesetzt. Und da habe ich dann auch hinterfragt, wie wäre es denn eigentlich, wenn beide mal miteinander reden und dieser Austausch stattfindet? Und man sieht daran ja auch die Herausforderungen der Interdisziplinarität. Kennengelernt haben wir uns ja auch über das Projekt Deutsche Nachkriegskinder. Das war dann mein Ansatz zu einer Promotion, der leider nicht finalisiert wurde. Ich sage es so schön passiv, aber ich habe die Promotion abgebrochen. Das ist dann der aktive Teil. Das war auch ein sehr spannendes Projekt, wo in der Nachkriegszeit Kinder über einen längeren Zeitraum untersucht wurden, wo die Akten wiedergefunden wurden am Institut für Psychologie und wo wir auch festgestellt haben, wie schwierig es ist, so historische Themen dafür die passenden Förderprogramme zu finden. Und wenn es dann irgendwelche Ausschreibungen gab, dann war ein Satz, der wieder alles kaputt gemacht hatte, dass man sich nicht wirklich auf diese Gelder hätte bewerben können.
Wie Sie es gerade schon sagten, also Sie sagten gerade, es hieß dann immer, oder man fragt sich, ist das noch aktuell? Ja, und das ist, glaube ich, genau der Hemmschuh. Und ich glaube, an der Stelle wird es auch falsch diskutiert, das Thema Förderung oder Forschung, Erforschung der Geschichte der Psychologie. Also dieses Vorurteil, das wäre nicht aktuell. Die Frage ist ja, was genau ist nicht aktuell? Heißt es, die Anwendung dieser Theorie oder die Anwendung von Modellen ist nicht mehr aktuell? Oder heißt es, es ist nicht aktuell, das zu erforschen? Und das ist, glaube ich, da ja ein durchaus reflektierender Aspekt. Und der ist leider unter den eigenen KollegInnen in der Psychologie ein Hemmschuh. Also, dass man glaubt, man würde sich mit Themen befassen, die nicht mehr aktuell sind. Aber Dinge, die vernachlässigt wurden, nicht reflektiert wurden, nicht bekannt sind, die sind aktuell, weil das müssen wir dann aktualisieren und uns dem stellen. Das gehört auch zu unseren berufsethischen Richtlinien, uns mit dieser Seite der Professionalität letztlich auch auseinanderzusetzen.
Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir in den nächsten 5 Folgen des Podcasts das Thema Geschichte und Psychologie vertiefen können, auch am Beispiel Ihres aktuellen Forschungsprojekts.
Und deswegen möchte ich nochmal eine Übersicht geben über die Podcast-Folgen. Und zwar werden wir in der ersten Folge über die Notwendigkeit der Erforschung und Lehre der Geschichte der Psychologie sprechen. Und wir werden uns die wichtigsten Etappen in der Geschichte der Psychologie anschauen. In der zweiten Folge stellen wir dann das Forschungsprojekt genauer vor. Mit einem langen Namen, Psychologie unter politischem Diktat und Justiz, was wiederum ein Teilprojekt des Forschungsverbundes ist, Seelenarbeit im Sozialismus, Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie. In der dritten Folge sprechen wir mit Hanna Nussmann über die akademische Psychologie in der DDR. Vertiefend dazu geht es in der vierten Folge um psychologische Folter mit Bezug zu den Zersetzungsmaßnahmen der Stasi in der DDR. Auch in dieser Folge wird Frau Nussmann bei uns zu Gast sein. In der fünften und letzten Folge sprechen wir dann wieder mit Ihnen, Frau Guski-Leinwand, dann über die operative Psychologie und die verschiedenen Verwertungsansätze der Psychologie in der DDR zu politischen Zwecken.
Und ich würde mich freuen, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ihre Fragen gerne uns schicken. Dazu gibt es Shownotes im Podcast und auch die Kontaktdaten. Und wir würden uns freuen, wenn Sie da interessiert nachfragen und mit uns in den Dialog gehen. Und damit möchte ich auch gerne direkt in die erste Folge einsteigen und in das erste Thema, nämlich die Geschichte der Psychologie in Deutschland bzw. der Bundesrepublik Deutschland und der DDR im 20. Jahrhundert, ihre Kontextbedingungen und Besonderheiten. Und ich glaube, uns beiden ist diese Frage klar, aber was sind so die wichtigsten Punkte, warum ist es lohnenswert, eine Geschichte der Psychologie zu machen?
Also es ist lohnenswert oder eigentlich fast, muss ich sagen, unerlässlich, weil wir ganz viele doch sehr stark politisch beeinflusste Entwicklungen oder Ereignisse in der Psychologiegeschichte haben, die meistens erstens nicht bekannt sind und zweitens auch nicht auf den Kontext oder den politischen Kontext hin eingeordnet wurden. Das heißt, die meisten Psychologen sind bis in die 70er Jahre hinein mit einer Haltung reingegangen oder mit einer Definition auf die Frage, was ist Psychologie? Psychologie ist, was Psychologen tun. So. Aber warum sie das tun, unter welchen Kontextbedingungen, politischen Einschränkungen oder Zugriffen gar etwas geschehen ist, gerade im 20. Jahrhundert, was ja also stärker politisiert war als das 19. Jahrhundert zum Beispiel, das ist meistens ja nicht mittransportiert. Das heißt, es ist nicht und wir sind auch nicht so ausgebildet, dass wir zunächst mal reflektieren, unter welchen Bedingungen politisch nehmen wir gerade Stellung zu etwas oder machen uns Gedanken zu einem Phänomen und welche menschenrechtlichen Aspekte müssten wir vielleicht kritisch reflektieren in dem Zusammenhang. Wenn man heutzutage natürlich Experimente startet und so weiter, dann muss man das durch Ethikkommissionen anmelden und auch prüfen lassen. Aber die früheren Publikationen oder theoretischen Ausführungen sind so nicht entstanden. Da gab es lange keine Ethikkommissionen bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein. Es gab übrigens kaum ethische Publikationen oder Reflexionen nach den 1920er Jahren. Also wenn man da schaut, findet man da so einzelne letzte Veröffentlichungen so um Mitte 1920er Jahre rein. Also dass man sich fragte, wo sind da ethische Inhalte zur Psychologie noch? Die Psychologie hatte sich ja mit dem ersten Lehrstuhl für Psychologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena 1923 verselbstständigt, gehörte also ab da institutionalisiert in den ersten Universitäten nicht mehr zur Philosophie. Ja, und Ethik war ein Thema der Philosophie. Also das haben Philosophen weiter irgendwie gedacht, aber nicht in Bezug auf das psychologische Forschen und Handeln. Und das ist erst etwas, was ja auch letztlich mit der Erklärung der allgemeinen Menschenrechte in den späten 40er Jahren und dann in den 50er Jahren in Deutschland auch zur Diskussion erstmal kam. Kurt Bondy war da ein ganz wichtiger Vorreiter, der auch dann in den 60er Jahren Präsident des Berufsverbandes Deutscher Psychologen war, damals noch nicht gegendert, also damals hieß der Verband noch nur in der männlichen Form. Und Kurt Bondy hat die ersten Überlegungen in einem Aufsatz Ende der 1950er Jahre zu einer, ja, zu ethischen Grundhaltungen in der Psychologie dann erstmals, ja, umfassend formuliert, die auch heute vom Grundgerüst immer noch erkennbar sind in den heutigen berufsethischen Richtlinien.
Wenn wir an die Anfänge der Psychologie denken, welches wissenschaftliche Selbstverständnis steckte denn dahinter? Also Wissenschaft für mich würde ja eigentlich heißen, es ist zeitlos wahr. Und es ist nicht Ideologie geprägt. Und wenn ich jetzt ein Experiment mache und zähle und ich zähle nochmal und ich zähle nochmal und da kommt ein Ergebnis bei raus, wo steckt da die Ideologie, ist dann vielleicht die Frage.
Also da müssen wir unterscheiden, wo kann überhaupt Ideologie greifen? Also wo kriegt sie einen Eintritt in das wissenschaftliche Gebäude? Und wir haben im Grunde zwei Hauptstränge der Psychologie, die man als naturwissenschaftlich versus geisteswissenschaftlich so einordnen könnte. Und aus meiner Sicht ist das Einfallstor für Ideologie eben im geisteswissenschaftlichen Bereich. Das heißt, da, wo Haltungen, wo auch politisierte Haltungen Einfluss nehmen können, in welcher Offenheit oder Verdecktheit auch immer. Da ist im Grunde die Frage, wie können wir da wirklich auch kritisch nochmal reflektieren, was ist da enthalten? Man könnte auch sagen oder könnte auch reflektieren, wo gibt es da auch einen Einflussgrad hinsichtlich naturwissenschaftlicher Forschung? Die ist in dem Sinne nicht so ideologisierbar, dass sie nicht eben mit mentalen Haltungen unbedingt gekoppelt sein kann oder muss. Also naturwissenschaftliche Forschung bezieht sich eben auch wirklich auf Naturgesetze und auf Überprüfbarkeiten, unabhängig vom ideologischen Hintergrund. Und das heißt also dann auch international an verschiedenen Orten mit verschiedenen politischen Hintergründen zu den gleichen Ergebnissen kommen. Sonst wäre es keine seriöse Forschung. Und das ist dann oft auch nach den 1940er Jahren so der Streitpunkt gewesen. Also wo will die Psychologie hin? Darf sie überhaupt sich geisteswissenschaftlich noch so aufstellen? Inzwischen positionieren wir uns seit Ende des 20. Jahrhunderts auch als Humanwissenschaft. Da gibt es verschiedene Diskussionen und Ansatzpunkte. Ja, wir haben zum Kern eigentlich eben die Erforschung des Erlebens und Verhaltens von Menschen, aber wir sollten eben nicht vergessen, wo sind Einflüsse wirklich stärker gegeben oder stärker möglich und wo weniger. Und vielleicht muss man unterscheiden, wenn ich das so sage, dass das Geisteswissenschaftliche eher ideologisierbar ist und das Naturwissenschaftliche, könnte man sagen, ist vielleicht eher politisierbar im Sinne von da eben auf politisch produktiv gesetzte Ziele eben auch mehr Einfluss auf naturwissenschaftliche Forschung zu nehmen, ja, oder auch bis hin zur medizinischen Forschung. Hm. Es gibt ja auch die medizinische Psychologie, die da so eine Querschnittsdisziplin darstellt. Also das heißt, im Grunde ist alles an Wissenschaft ist irgendwo politisierbar oder politisch beeinflusst sicherlich von den Schwerpunktsetzungen. Aber wenn wir von Ideologie sprechen, Idee ist ja was Geistiges und das bildet sich dann eher im Geisteswissenschaftlichen ab, beziehungsweise dann bei uns in der geisteswissenschaftlichen Psychologie, da sicherlich auch in einzelnen, auch frühen Ansätzen von psychologischen Richtungen wie der sogenannten Ganzheitspsychologie, die da dann auch aus meiner Sicht eine Metatheorie boten, um da auch dann später so rassenspezifische oder sehr exklusive, also wirklich andere Völkergruppen, Volksgruppen ausschließende Tendenzen zuzulassen. Mhm. Und das ist aber sehr verdeckt noch in den 1920er Jahren zum Beispiel erst entstanden.
Ja, bei Ihrer Antwort habe ich ein kleines bisschen mich gefragt, ist es nicht sogar gerade unter den naturwissenschaftlichen Aspekten viel leichter, unter dem Deckmantel der Nachprüfbarkeit Dinge zu verstecken? Ich sag mal so, mein Schockmoment im Studium war tatsächlich in der differenziellen Psychologie, wo verschiedene Theorien rund um die Intelligenz vorgestellt wurden, um Intelligenzmessung und auch verschiedene Faktoren der Intelligenz vorgestellt wurden und wer diese Gründer waren. Ich will jetzt gar nicht mehr Namen nennen, weil ich es nicht mehr so hundertprozentig weiß. Ich weiß nur, dass ich dann die entsprechenden Personen gegoogelt habe und dann festgestellt habe, okay, in dem Wikipedia-Artikel steht, die haben rassistische Tendenzen bis hin zu wahren Rassisten, ganz bewusst, waren Nationalsozialisten und das ist in keiner Silbe erwähnt worden. Und das fand ich irgendwie erschreckend, weil ich dachte, das ist doch wichtig, diesen Kontext zu sehen. Wofür wurde auch eine Theorie eingesetzt? Was war der Zweck des Ganzen? Welches Weltbild, welches Menschenbild steckt dahinter? Und das ist nicht nur einfach zählen und unterscheiden und differenzieren, sondern das hatte eben auch politische Auswirkungen nachher auf Menschen, die entweder in das eine Kästchen oder in das andere Kästchen fielen. Und da habe ich mich auch gefragt, wie weit kann die Psychologie auf diese Politisierung Einfluss nehmen und muss sie Einfluss nehmen? Oder ist die Theorie rein, aber das Tun, die Praxis danach unberührt davon?
Ja. Sie geben mir eigentlich genau mit dem Beispiel ein super Argument, weshalb es so wichtig ist, Geschichte der Psychologie zu erforschen und auch zu lehren, dass man sich nämlich im Grunde immer nur im Nachhinein leider beschäftigen kann mit den Vorzeichen oder den kontextuellen Umgebungsbedingungen zur Entstehung jedweder Theorie oder Erforschung von Intelligenz in dem Beispiel, weil man das meistens aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Gegenwart oder gegenwärtig parallel durchführen kann. Das können wir auch heute nicht. Also das heißt, wir haben heute auch an das Projekt, was wir gerade an der Fachhochschule Dortmund durchführen im Forschungsverbund zur DDR-Psychologie, das Problem, dass wir bei bestimmten Nachlässen keine Einsicht bekommen, weil eben juristische, auch gut, dass es solche Persönlichkeitsrechte gibt, juristische Gründe gibt, warum wir eben da nicht sozusagen in der Jetztzeit noch mit noch lebenden oder kurz erst verstorbenen Persönlichkeiten uns befassen dürfen. Aber dennoch entlastet uns das nicht immer mal wieder, sie würden vielleicht im Technischen sagen, ein Backup zu machen oder ein Update zu machen und festzustellen, ist das für uns heute noch nach unseren heutigen Kriterien der Professionalität und der Ethik vertretbar? Beziehungsweise wo müssen wir aufklären? Also Ärztinnen und Ärzte haben immer die Notwendigkeit, über ihre Behandlungsweise und die eingesetzte Medikation oder die eingesetzten Apparate aufzuklären, aber das haben wir in der Psychologie so nicht. Also wir müssten eigentlich uns da auch nochmal, glaube ich, weiterentwickeln und sagen, wir haben ein Aufklärungsbedürfnis oder ein Aufklärungsbedarf gegenüber auch den Studierenden, gegenüber den NachwuchswissenschaftlerInnen, denen dann auch darzulegen, woher kommen die Dinge, in welchem Kontext sind sie entstanden, und das ist dann eigentlich ja eine Zusatzqualifikation, ein Zusatzwissen, was eher aus den historischen Wissenschaften kommt, was ich in meinem Fall jetzt autodidaktisch mir erworben habe, sicherlich auch nicht vollständig zufriedenstellend, aber wir haben eben keine Weiterbildung bis jetzt im Thema Historisierung der Psychologie oder so etwas. Und alle, die auch vor mir schon sich damit beschäftigt haben, publiziert haben, haben ebenso so ein autodidaktisches Herangehen da meistens gewählt. Also es braucht diese Einordnung zumindest retrospektiv. Sobald man politisch, juristisch, wie auch immer, dessen habhaft werden kann sozusagen. Und es braucht vor allen Dingen das Interesse und sich dazu auch berufen oder verpflichtet zu fühlen. Und das war nicht von vornherein so, dass ich dachte, ich gehe da jetzt ran und ja, begründe sozusagen einen neuen ethischen Standard oder so etwas. Obwohl ich finde, man sollte darüber reden, ob es nicht auch ein ethischer Standard ist, sich mit Geschichte der Psychologie zu beschäftigen. Und es war eher ja etwas, dass ich durch diese Entdeckung, die ich eingangs beschrieb im Bundesarchiv, mich dazu dann wirklich auch durchgerungen habe und gedacht habe, das ist ein heißes Eisen. Das ist auch damals nicht so bekannt gewesen. Das nehme ich jetzt aber auch an. Und wenn ich es nicht tue, wann kommt jemand und findet das mal wieder? Ja. Also es wird ja nur wiedergefunden, wenn man es dann auch veröffentlicht. Und das ist die Rolle von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dieses Wissen, was sie haben, auch der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
Es gibt ja bestimmt einen Kritikpunkt, dass die wissenschaftlichen Methoden in beiden Fachgebieten sich ja unterscheiden und die Interdisziplinarität eine Herausforderung ist. Hm. Wenn Psychologen, Sie sagten, autodidaktisch, sich mit historischen Methoden beschäftigen, in Archive gehen, mhm. Quellen einordnen müssen, dann ist das eine Herausforderung, weil man dafür ja nicht ausgebildet wurde direkt. Und umgekehrt genauso, wenn Historiker anfangen, psychologische Theorien zu beschreiben, denen fehlt irgendwie auch der Kontext. Oder sie nutzen vielleicht psychologische Erklärungsmuster, die eigentlich historisch sind und nicht mehr zu den aktuellen psychologischen Theorien gehören. Wie lösen Sie diese Herausforderung oder wie gehen Sie mit dieser Kritik um und oder was sind die Ausblicke auch? Wie kann man das denn besser machen?
Also ich versuche mich da in der Tat auf meine psychologischen Aufgaben zu besinnen, die mal definiert wurden als beobachten, beschreiben, erklären, eventuell auch noch vorausschauend Prognosen zu geben. Das hat Klaus Schneewind schon vor einigen Jahrzehnten zum Beispiel diese Aufgaben genauer dargelegt. Und ich bleibe in meinem Bereich eher so in diesem Beobachten im Sinne von Archivmaterialien sichten und lesen und Kontextbedingungen zusammentragen. In diesem Sinne dann beschreiben, was habe ich da gefunden oder was liegt da vor, und dann versuchen zu erklären. Und zwar erklären, ich habe mir da ein Modell selber gebaut, wenn man so will, ein multiperspektivisches Zugangsmodell zur Geschichte oder Betrachtung der Psychologie in dem ausgehenden 19. und 20. Jahrhundert dann, wo ich versucht habe, von der Wissenschaftsforschung zu lernen, die ja auch gar nicht so einen einfachen Stand bei uns innerhalb des Wissenschaftsgeschehen hat. Und die Wissenschaftsforschung ist ja die Wissenschaft der Wissenschaft, also die drauf schaut, wie entsteht Wissenschaft, wovon wird Wissenschaft beeinflusst und so weiter. Und das war dann für mich so eine Brücke oder so eine Möglichkeit, auf die mich vor allen Dingen eben auch Karl Friedrich Graumann aufmerksam gemacht hat damals während meiner Dissertation, dass er sagte, vielleicht können Sie da mit dieser Denkweise aus der Wissenschaftsforschung diese verschiedenen Dinge, die Sie zusammengetragen haben, dann nochmal bündeln. Und Und da habe ich dann gedacht, okay, es gibt ja auch die Metawissenschaften, also es gibt auch sowas wie Wissenschaftspsychologie, die auch sehr rudimentär nur vorhanden ist bis jetzt und man muss sie in einzelnen Forschungsprojekten sicherlich suchen, aber die hat sich zum Ziel gesetzt, die Motivation des Forschers oder der Forscherin zu untersuchen. Also da gibt es nicht so viel, aber es gibt solche Metadisziplinen oder Teilbereiche in den Disziplinen, die sich dann eben damit beschäftigen oder aus wissenschaftssoziologischen Fragestellungen habe ich mich dann interessiert, was gab es denn für soziologische Phänomene in der Psychologiegeschichte? Also wo haben wir soziale Verbände von Psychologinnen und Psychologen im 20. Jahrhundert oder wo gab es die schon im 19. Jahrhundert? Und das sind so Metadisziplinen, die dann unter dem Meta-Meta-Aspekt der Wissenschaftsforschung einem helfen können, dass doch, ja, ich hoffe und denke, einigermaßen seriös zu beschreiben. Also zumindest zu versuchen, die Wertung so lange wie möglich rauszulassen. Und da ist vielleicht auch der Unterschied zu den historischen Wissenschaften, die dann doch auch vieles eher bewerten. Also so habe ich es zumindest bis jetzt oft wahrgenommen. Und darzulegen, eher, was würden wir als Psychologen zunächst mal beobachtend, recherchierend in dem Zusammenhang dann beschreibend erklären. Mhm.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass Historiker irgendwann über unsere aktuelle Wissenschaftszeit sagen würden, dass stark in Disziplinen gedacht wird, stark in Disziplinen gefördert wird und das Interdisziplinäre so ein bisschen durchs Raster fällt.
Ja, das ist, glaube ich, auch genau so ein Hasenfuß, den Sie damit auch benennen, dass dieses Denken in Disziplinen oder auch Teildisziplinen der Psychologie, gerade auch das Thema Geschichte der Psychologie im Moment, ich möchte fast sagen, verhindert. Weil wo gehört sie dann hin? Gehört sie dann in jede Teildisziplin? Müssen wir dann in jeder Teildisziplin Expertinnen und Experten dafür noch ausbilden? Wo soll das Geld herkommen und welche Forschungsprojekte wollen wir wovon dann eigentlich noch bestreiten? Oder ist das eine Art auch Metadisziplin, Geschichte der Psychologie? Also es gibt keine Verortung. Und wenn ich jetzt auf meine eigene Venia Legendi schaue, die also wirklich sehr breit formuliert ist als Psychologie und Geschichte der Psychologie, die passt nirgendwo hin. Also das ist tatsächlich momentan leider die grausame Wahrheit. Und dennoch ist es kein Grund zum Aufgeben oder zum Vernachlässigen von Inhalten gar oder dergleichen. Ne?
Ja, die Zeiten der Generalwissenschaftler, die es in der Geschichte ja gab, ja, die sehr breit aufgestellt waren, das wird immer schwieriger. Die haben einen schweren Stand heute. Aber vielleicht ist das auch nochmal ein schöner Anlass, in die Geschichte hineinzuschauen und sich diese Phasen anzuschauen. Also welche Ereignisse, Theorien oder Personen sind jetzt gerade an dieser Schnittstelle besonders interessant.
Also ich fange mal bei dem an, dem wir eigentlich die akademische Psychologie als Institutionalisierung verdanken, beziehungsweise auch als wissenschaftlichen Ansatz verdanken, Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt ist im 19. Jahrhundert geboren worden und hat bis in die 1920er Jahre gelebt, also ist verstorben 1920 dann, und hat ganz viel bewirkt und hat aber die Psychologie naturwissenschaftlich aufgestellt, aber kommend auch aus philosophischen Fragestellungen. Und von dieser, ich sag mal, von dieser Verortung her finde ich die Psychologie ganz faszinierend. Also da haben wir natürlich jemanden, der im Grunde das Naturwissenschaftliche und das Geisteswissenschaftliche auf eine wirklich geniale Weise zusammengebracht hat, dass wir da keine ideologisierten Inhalte sehen können oder auch bis heute feststellen können und gleichzeitig ein sehr probates Vorgehen in der experimentellen Forschung bekommen haben, was jetzt längst ergänzt, überholt und aktualisiert ist. Aber er ist eben die prägende Persönlichkeit in Deutschland für die Psychologie und auch über Deutschland hinaus übrigens. Und dann haben wir im 20. Jahrhundert sehr viele Persönlichkeiten, die damals, also zu ihren jeweiligen Jahreszeiten, wollte ich gerade sagen, also zu ihren Jahrzehnten, als besonders führend galten, die wir aber heute zum Teil entweder gar nicht mehr kennen namentlich oder auch sehr kritisch und ja als gefährlich letztlich auch reflektieren müssen. Dazu gehört der Nachfolger auf dem philosophischen Lehrstuhl von Wilhelm Wundt, das war ein Professor für Philosophie namens Felix Krüger, Felix Emil Krüger. Und das sind so einzelne Aspekte dann die muss man wirklich wissen, also die muss man vertiefen, muss wissen, was waren die Anliegen dieser Personen und wo waren die überall vernetzt? Das war nicht unbedingt öffentlich oder nur teilöffentlich. Und dass eben jemand wie dieser genannte Professor Krüger schon sehr früh für den Kampfbund für deutsche Kultur Ende der 1929er Jahre als Repräsentant stand und auch in nationalsozialistischen Zeitungen namentlich genannt wurde, das habe ich dann eben unter anderem durch meine Forschung erst zutage getragen, was vielen bis dahin unbekannt war.
Vielleicht genau an der Stelle, wie wirkt sich das denn aus? Also kann man nicht sagen, jemand kann ein super Forscher sein, aber in seiner Anführungszeichen Freizeit war er halt Rassist oder ideologisch geprägt. Mhm. Wo konnten Sie an dem konkreten Beispiel erkennen, was passiert, wenn sich das vermengt? Mhm. Oder hat es sich überhaupt vermengt? Mhm.
Oh, interessante Frage. Ich habe ja diesen Herrn Professor Krüger zunächst mal aus seinen psychologischen Publikationen wahrgenommen und habe da festgestellt, dass seine Publikationen seit 1926 sich mit einer psychischen Ganzheit oder Psychologie der Ganzheit beschäftigten, was ja uns heute auch ein sehr guter Begriff und wichtiger Begriff ist. Also es ist ja kein negativ besetzter Begriff, ganz im Gegenteil. Und ich habe dann immer mich gefragt, liegt es daran, dass ich irgendwie zu wenig gelesen habe? Liegt es daran, dass ich irgendwas überlesen habe? Ich verstand ihn nicht. Ich verstand ihn wirklich nicht. Und ich habe gedacht, wie kann jemand, der dann auch 1933 bis 1936 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Psychologie war, innerhalb der Zeit, wo dann auch ganz viele jüdische Kolleginnen und Kollegen schon diffamiert wurden öffentlich und auch verjagt wurden, verfolgt wurden, wie kann jemand sich dazu still verhalten und gleichzeitig über eine Psychologie der Ganzheit schreiben? Weil da wurde ja, ich sag mal, die Ganzheit der Menschen oder auch der Psychologenschaft zerstört, politischerseits. Das war für mich, um mit einem Fachbegriff zu sprechen, eine kognitive Dissonanz. Das passte für mich nicht zusammen. Und dann habe ich mich interessiert, wie denn dieses andere Engagement als Philosoph oder in anderen Kontexten dieses Professor Krügers denn da vorhanden war. Und dann habe ich festgestellt, er war jemand, der schon sehr lange die Deutsche Philosophische Gesellschaft auch als Vorsitzender führte, schon von 1927 bis 1934. Und das war eine, ja, ich glaube, man darf das so sagen, eine wirklich antisemitische Gesellschaft, die sich auch deutlich davon abhob oder deutlich für sich in Anspruch nahm, keine Kollegen aus der Philosophie in Deutschland aufzunehmen, sondern zu sagen, da gibt's ja noch eine andere philosophische Fachgesellschaft, das war die Kant-Gesellschaft, da können die ja hingehen. Ja, da gibt's also tatsächlich von einem Professor Bruno Bauch mal in einem Schriftwechsel tatsächlich auch so eine Aussage. Und das heißt, da sieht man also, dass schon ab den 20er Jahren jener Krüger sich auch stark, ja, antisemitisch betätigt, was aber für die Psychologie überhaupt nicht offen schien. Ja, also auch in seinen Schriften überhaupt nicht aufkommt. Das heißt, die Schriften, die er formuliert hat, sind da sehr abstrahiert, um nicht zu sagen, sehr neutralisiert auf einen Begriff, der damals in den Lexika auch als Nomen, als Ganzheit erst relativ jung wieder auftaucht. Also ich habe es dann auch so sprachwissenschaftlich mal so ein bisschen an einigen Lexika und Handwörterbüchern zurückverfolgt. Und erst wenn man dann sieht, dass in den 20er Jahren so biologistische Strömungen auch in die Psychologie einkommen und auch die Biologie als junge Wissenschaft sich erst aufstellt, dann sieht man, dass da eine Klammer ist. Und das habe ich dann in einem Buch von Gustav Holle gefunden, zweite Auflage eines scheinbaren Biologiebuches, wo im Vorwort dann bei der zweiten Auflage tatsächlich eine Definition von Ganzheit auftaucht, die ich dann doch als passend zu dem, was Krüger als psychologische Ganzheit beschrieb, fand, wo nämlich im Vorwort steht, Ganzheit, das ist für den Menschen das Volk. Und das zu einem Zeitpunkt, wo die Nazis noch nicht, überhaupt noch gar nicht an der Regierung waren oder wo man absehen konnte, dass die mal so viel Raum einnehmen werden. Also Mitte der 20er Jahre war das nicht zu kalkulieren, sage ich jetzt mal, oder zumindest nicht nach dem, was ich aus den geschichtlichen Forschungen weiß. Und wenn man dann sieht, dass das ein eingegrenzter Ganzheitsbegriff ist, ein volksspezifischer Ganzheitsbegriff, der dann auch Volk nochmal eingrenzend später definiert, also wer zum Volk gehört und wer nicht, qua Abstammung beziehungsweise, wie hieß es, artgerechter Abstammung oder sowas, dann wird das natürlich sehr kritisch. Aber dafür braucht es wirklich eine ganz akribische Arbeit und mein Doktorvater Joachim Funke hat mich mal dann auch, als ich etwas durcheinander und verwirrt und überfrachtet von den vielen Eindrücken bei ihm zur Sprechstunde ankam, gesagt, na ja, Sie sind die Miss Marple der Psychologie. Dann müssen wir mal schauen, wie Sie das dann zusammenkriegen.
So ein bisschen True Crime Podcast.
Warum nicht?
Naja, also die, ich bin mir nicht sicher, ob die Frage nicht schon zu weit führt, aber welche Rolle spielt denn die Psychologie auch als Grundlage für den Nationalsozialismus, mhm, ja, oder für die theoretischen Grundlagen, auf die sich zurückberufen wurde, mhm, dass das wie so eine Art Steigbügel, mhm, theoretischer Steigbügel zum, mhm, Ausführen gedient, mhm, hat.
Ja, also insgesamt kann man sehen, dass in der Psychologie auch schon in den 1920er Jahren Ansätze Platz nehmen, die eigentlich für den Zeitpunkt überhaupt nicht wissenschaftlich haltbar waren. Also man hat auch einen Lehrstuhl für Erbpsychologie zum Beispiel in München dann 1926, glaube ich, war es, begründet, woraus auch später dann die Rassenpsychologie sich näherte oder entstanden ist, auch als Denomination. Und da sieht man, wie sich Dinge entwickeln, die noch in der Entwicklung sind, aber sich dann plötzlich doch etablieren und plötzlich institutionalisiert sind. Das heißt, wir sind ja aus den Geschichtswissenschaften eher gewohnt, dass wir sehen, dass der Nationalsozialismus ein politisches Geschehen war, von einer bestimmten Partei getrieben und so weiter. Dass das aber Vorläufe hat in so einem völkischen Denken und dass dieses völkische Denken auch ein biologistisches Denken war, zu dem sich die Psychologie mit assoziiert hat, das wissen wir eben leider oft nicht und wissen deswegen auch gar nicht um die, wie ich es auch mal genannt habe, psychologische Schuld an der Stelle, Dinge mit vorbereitet oder mit ermöglicht zu haben, möglicherweise eben durch solche theoretischen Schriften, die später leider dann auch in rassenpsychologische Anwendung kamen. Also da gibt es leider auch Publikationen, die das belegen, dass es dann auch eine Typenforschung oder Typologie gab in Richtung Rassenforschung und dergleichen, die auch von Psychologen unterstützt worden ist.
Und wenn wir weiter in die Neuzeit schauen oder in die Nachkriegszeit bis heute, was sind da so die wichtigsten?
Ja.
Oder ist das auch tatsächlich noch heikel, weil die Personen teilweise noch leben und
Ja, wir untersuchen ja gerade bei uns im Teilprojekt Psychologie unter politischem Diktat und Justiz an der Fachhochschule Dortmund einen Teilbereich eben dieses Forschungsverbundes Seelenarbeit im Sozialismus, den Sie vorher schon benannt haben. Und versuchen rauszufinden, wie hat sich die Psychologie in der DDR aufgestellt? Wie frei war sie als Wissenschaft? Wie stark wurde sie politisch gesteuert? Also wir wissen schon, dass an den zunächst mal 4 Universitäten in der damaligen DDR Psychologie mit Schwerpunkten betrieben wurde und das auch so politisch vorgesehen war, dass es diese Schwerpunkte dort so gab. Wir wissen auch auf der anderen Seite von denjenigen Psychologinnen und Psychologen, mit denen wir sprechen konnten oder die wir für Vorträge gewinnen konnten, dass das eigene Selbstverständnis sich oft eben gar nicht an den politischen Vorgaben orientierte, sondern man sich da wirklich tatsächlich eher als Psychologinnen und Psychologen auch in wissenschaftlicher Hinsicht verstanden hat. Und gleichzeitig war es nicht frei von dem politischen Horizont oder vom politischen Kontext, der nämlich sozialistische Persönlichkeiten hervorbringen wollte, um diesen Staat, diesen SED-Staat, diese SED-Diktatur auch sichern zu können. Das heißt also, man braucht ein genaues Wissen zu den Vorzeichen, unter denen psychologische Expertise entstanden ist, um dann einschätzen zu können, wie neutral sind Aspekte davon und wie spezifisch sind sie auf den jeweiligen politischen Korridor oder politischen Horizont hin zugemessen worden oder verwendet worden, angewendet worden, verwertet worden, also auch losgelöst worden von dem eigentlich psychologischen Kontext, was dann in politischen Institutionen wie beim Ministerium für Staatssicherheit zum Beispiel auch unter dieser schon kurz erwähnten operativen Psychologie, zu der wir ja noch kommen, auch geschehen ist. Und das heißt also, man kann sicherlich nicht grundsätzlich sagen, dass alle psychologische Forschung, die unter welchem politischen Zusammenhängen auch immer entstanden ist, eine abzulehnende, politisierte oder ideologisierte Wissenschaft ist. Das möchte ich auch überhaupt gar nicht in irgendeiner Weise so denken oder sagen. Aber wir müssen uns interessieren, wo sind erkennbar die Einflussgrößen, die uns dann in unserem demokratischen Verständnis, freiheitlichen, auch menschenrechtlichen Verständnis wirklich anhalten, das auch abzugrenzen, zu unterscheiden und auch vielleicht auch zurückzuweisen oder vor allen Dingen auch aufzuklären, welche Besonderheiten sich da vorfinden lassen.
Dafür knüpfen sich für mich wieder zwei Fragen an. Ich mache erstmal den ersten Strang, und zwar mit welchen Quellen und mit welchen Methoden gehen Sie an die Quellen? Mhm. Mit welchen Quellen können Sie arbeiten und mit welchen Methoden können Sie daran gehen?
Ja, also ganz wichtig sind erstmal alle veröffentlichten Quellen. Das heißt also alles, was an Publikationen jemals stattgefunden hat. Das heißt alle Aufsätze, Fachartikel, Monographien, Sammelbände, Kongressberichte, Informationen in Berufsverbänden, die also in irgendeiner Form Verbreitung gefunden haben, sodass irgendwelche Öffentlichkeit erreichbar war. Das ist das eine, das meistens relativ gut zu ermitteln ist, beziehungsweise gut auffindbar ist, auch wenn es gerade in Bezug auf die DDR auch schwierig ist, weil viele Literatur auch schon vergriffen ist, beziehungsweise gar nicht mehr existent ist, maximal ein Exemplar in der Deutschen Nationalbibliothek oder sowas noch vorhanden ist. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, das sind so eher Dinge, die nicht der Öffentlichkeit in erster Linie zugedacht waren, das sind Korrespondenzen. Das heißt also Briefe, Austauschmöglichkeiten in Schriftwechseln irgendeiner Art. Dazu gehören auch Tagebücher oder auch Kalendernotizen oder persönliche Notizen in irgendwelchen Nachlässen. Auch die kann man unter bestimmten Gründen oder Begründungen einsehen. Da kommt es aber auch dann auf juristische Schutzfristen oft an. Also auch Tagebücher sind niemals eigentlich für Öffentlichkeit vorgesehen gewesen. Auch Briefe sind meistens nur auf den Empfänger hingeschrieben worden. Da ist immer die Frage, wie viel dürfen wir davon tatsächlich dann auch wissenschaftlich veröffentlichen? Also eine schwierige juristische Fragestellung. Und dann gibt es natürlich auch noch graue Literatur, also Dinge, die für die Schublade zunächst mal nur produziert waren, wo ja Forscherinnen und Forscher dachten, ach, das sind mal so ein paar Gedanken, die ich habe, oder mal gucken, ob ich die mal irgendwann veröffentlichen kann. Das hat es auch schon im 19. Jahrhundert gegeben, wenn wir an Darwin denken, ja, der seine Abstammungslehre lange nicht veröffentlicht hat, weil er auch Sorge hatte, dass die missverstanden werden konnte und so weiter. Also das sind Dinge, die man meistens nicht bekommt oder nur durch Zufälle bekommt. Und das betrifft übrigens uns in der Psychologie auch zu einem ganz großen Teil in der Geschichte derjenigen, die ins Exil getrieben wurden oder gar in den Tod getrieben wurden durch die Nationalsozialisten. Weil viele Doktorarbeiten, viele nicht veröffentlichte große Forschungsarbeiten wurden mit auf die Flucht genommen, sind vielleicht heute noch in welchem Archiv auch immer vorhanden. Auch darüber gibt es keine systematische Forschung. Leider nicht. Ich selber habe viele, viele Anmerkungen bei Hilfswerken, an die sich jüdische Psychologinnen und Psychologen gewendet haben, gefunden. Also es gab, glaube ich, ein großes Werk zur Blindenpsychologie, also etwas, was uns heute hochaktuell sein könnte. Wir beschäftigen uns mit Inklusion, mit der Frage, wie nehmen Menschen unter eingeschränkten Lebensbedingungen ihr Leben wahr? Welche Resilienz haben sie? Welche Ressourcen haben sie? Und das sind Dinge, die sind im Moment verschütt, verloren. Ich weiß auch nicht, ob es das wirklich noch gibt, dieses große Werk, was da mal im Nebensatz erwähnt war. Ja, aber das, ja, das sind so die Möglichkeiten und auch Erschwernisse, unter denen wir, wenn wir uns mit Geschichte der Psychologie umgeben, dann zu tun haben. Und dann eben alles, was an auch ja ministeriellen oder anderen institutionellen Inhalten in Archiven erhalten ist.
Bei der Geschichte der DDR ist es ja noch so nah, dass auch noch Zeitzeugen da sind. Haben Sie auch Zeitzeugen befragt, interviewt, und wie gehen Sie mit dieser Quelle um?
Also wir haben freundlicherweise ganz viel Unterstützung bekommen von Psychologinnen und Psychologen, die in der DDR entweder studiert und oder auch gelehrt oder gearbeitet haben. Auch von einigen, die in der DDR studiert und dann hinterher nach der Wiedervereinigung im Westen oder im westlichen Teil Berlins oder auch im östlichen Teil Berlins dann tätig waren oder sind. Wir haben einfach von unserer Projektbeantragung keine Befragung in dem Sinne zunächst mal vorgesehen. Wir hatten jetzt also eine 4-jährige erste Förderphase, wo wir zunächst versucht haben, kulturelles Erbe zu sichern, also Datenbanken zu erstellen zu jedweden psychologisch und auch politischen Dokumenten, die wir als wichtig erachten, um eben Psychologie unter politischem Diktat und Justiz erfassen zu können. Wir haben aber viele, viele Gespräche führen können, die wir hoffen, auch nochmal in der zweiten Förderphase aufnehmen zu können, um dazu systematisch auch nochmal mit Kolleginnen und Kollegen, die eben irgendwie mit Psychologie in der DDR sozialisiert waren oder sind, aufnehmen zu können.
Bei den Quellen ist ja oft spannend, auch gerade, was findet man nicht? Was ist unsichtbar oder verborgen? Das haben sie ja auch nochmal gezeigt.
Ja, also da wissen wir zum Beispiel auch von den Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir jetzt also aus der DDR-Perspektive sprechen konnten, dass auch da, auch während der DDR-Zeit, schon Ansätze oder Ausarbeitungen entstanden sind, die auch in der Schublade mit bewusstem Wissen, dass sie in der Schublade liegen und da auch liegen bleiben sollen, zunächst mal entstanden sind. Da gibt es leider auch noch gar keine systematische Forschung zu, auch noch keine Abschätzung, ob sowas überhaupt noch erhalten ist, ob das auch durch die Wendebewegungen, die ja oft auch mit Umzugsbewegungen der Personen zu tun hatten oder mit auch ziemlich kurzfristigem Verlassen von Arbeitsplätzen zu tun hatte, ob sowas überhaupt noch da ist, ob sowas noch geborgen werden kann. Also da verhält es sich eigentlich für das gesamte 20. Jahrhundert mit einem ungeborgenen Schatz an psychologischen Ausarbeitungen oder Wissen, was man gar nicht, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie man es in ein Forschungsprojekt unterbringen könnte. Könnte man sicherlich, aber ich könnte gar nicht sagen, was das kostet, weil ich nicht weiß, was da liegt und wie umfangreich die Suche danach ist. Weil das kann auch sein, dass sich das auch in verschiedenen Stadtarchiven inzwischen befindet, weil einige verstorben sind und gesagt haben, alles, was ich habe, kriegt die Stadt so und so, weil die hat mich so freundlich aufgenommen oder war schon immer die Partnerstadt der DDR damals oder irgendwas. Ja, es gibt unterschiedliche Gründe, wo dann diese Dinge hingewandert sein könnten oder in welchen privaten Nachlässen auf irgendwelchen Dachböden oder schlimmstenfalls Kellerräumen Dinge noch lagern, wo man sagt, naja, da war noch ein Koffer von meiner Tante, keine Ahnung, was da drin ist. Ja, da sind ein paar Bücher drin, ich habe das einfach zugelassen, habe den da abgestellt, weiß ich nicht, ob da was drin ist.
Die Herausforderungen in der Jetztzeit werden ja immer größer, dann werden ja auch noch ein paar Festplatten darunter sein oder USB-Sticks oder vielleicht auch gar nichts mehr.
Floppy-Disks, ja.
Aber das spannt den Bogen nochmal in die aktuelle Zeit. Also wenn ich mir diesen Podcast jetzt als Studierender, Psychologe, Psychologin anhören würde und dann auch nochmal ein konkretes Beispiel direkt danach. Also wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt selber Studien konzipiere, Ideen habe, auf Theorien vielleicht zurückgreife, die einen historischen Beigeschmack haben, nenne ich es mal. Wie kann ich das einordnen? Und um das konkrete Beispiel noch anzuhängen, ich habe eine Einladung bekommen zu einer Studie, wo Kinder dran teilnehmen sollten. Die sollten sich Bilder anschauen von Menschen mit dunkler Hautfarbe und mit heller Hautfarbe. Und da habe ich erstmal geschluckt.
Ja.
Also das fand ich schwierig. Also ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz genau, es ist schon ein bisschen her, die Frage ist, reagieren Kinder unterschiedlich, je nachdem auch, was für einen eigenen Hintergrund sie haben. Also im Fragebogen für die Eltern gab es dann eben auch Fragen, welche eigenen Hintergründe hat man? Hat man Migrationshintergrund oder nicht? Hat man selbst eine dunkle Hautfarbe oder nicht? Aber irgendwie fand ich es schwierig. Es war auch keine Erläuterung dabei. Ne? So, das fehlte mir. Das hätte vielleicht mir es leichter gemacht.
Ja. Also da ist dann die Frage, wer hat diese Studie in dem Fall konzipiert, beziehungsweise gibt es da eine entsprechende Ethikkommission, die das auch begutachtet hat, weil manches wird als psychologisch verkauft oder dargestellt, was es nicht ist. Also das ist das Erste, dass man wirklich prüft, aus welcher Provenienz, also woher kommen die Dinge und mit welcher fachlichen Expertise. Und das andere ist, das, was Sie gerade beschrieben haben, hat sofort sofort bei mir das Wort Polarisierung ins Bewusstsein gebracht. Und das Wissen war wirklich, also habe ich auch aus der Geschichte der Psychologie herausgearbeitet, dass Einfallstore für Rassismen oder Ausgrenzungen von Menschen häufig mit Polarisierungen einhergehen. Und das bin ich nicht die Erste, die das erkennt, sondern ich habe andere Forschungen hinzugenommen. Also Robert Sternberg, damals an der Yale-Universität, hat in Amerika Theory of Hate damals in den, ich glaube, Ende der 1990er Jahre publiziert und hat herausgefunden, dass Genozide im 20. Jahrhundert ganz häufig vorbereitet waren von solchen Polarisierungen, also von polarisierenden Darstellungen in der Gesellschaft, so ganz allgemein, und die dann aber durch dieses polarisierende Denken, was dadurch lanciert wurde, wiederum weitere Zugriffe ermöglicht haben, um dann irgendwann bis zum Ausschluss von Volksgruppen beziehungsweise Abwertung und dann auch Verfolgung bis hin Auslöschung von Volksanteilen, Volksgruppen und so weiter führen konnte. Und das, finde ich, ist etwas, was man als so ein Basiswissen, also nicht nur aus der Psychologiegeschichte, aber für uns besonders wichtig als Psychologinnen und Psychologen, schon mal als ein wichtiges Kriterium sich merken könnte, als Studierender oder als Kollegin, Kollege: Vorsicht vor Polarisierungen. Das wissen wir im Allgemeinen auch. Das hat was mit Stigmatisierung zu tun. Das ist unsere sozialpsychologische Forschung auch schon sehr weit fortgeschritten. Aber gerade dann, wenn man sich mit historischen Inhalten beschäftigt, da nochmal besonders drauf zu schauen und zu sehen, was wissen wir auch aus unseren Teildisziplinen oder Grundlagenfächern? Wo können wir da unsere eigene Wissenschaft und unsere Erkenntnisse heute auch auf historische Vorgänge anwenden? Also da wäre eine gute Klammer gegeben.
Ich finde auch, dass es wieder zeigt, wie aktuell es ist, sich mit Geschichte zu befassen. Mhm. Ja, Polarisierung ist auch kein Thema, was wir nicht gerade wieder sehr stark erleben, ja, und aus dem man lernen hoffentlich kann. Mhm. Insofern danke ich für das Gespräch, diese erste Folge, wo wir uns mit der Geschichte der Psychologie in Deutschland beschäftigt haben, den Kontextbedingungen und den Besonderheiten. In der nächsten Folge werden wir das BMBF-Teilprojekt von Ihnen nochmal besonders beleuchten, und zwar Seelenarbeit im Sozialismus, Psychologie, Psychotherapie und Psychiatrie. Und ja, als abschließendes Wort: bleibt immer schön kritisch und lasst uns miteinander reden.
Ja, vielen Dank.
Danke auch.
Der Podcast stellt das Teilprojekt Psychologie unter politischem Diktat und Justiz vor, das neben drei weiteren Teilprojekten im BMBF-Forschungsverbund Seelenarbeit im Sozialismus angesiedelt ist. Diese drei anderen Teilprojekte lauten wie folgt: Das Teilprojekt Psychotherapie unter der Leitung von Prof. Dr. Bernhard Strauß am Institut für Psychosoziale Medizin, Psychotherapie und Psychoonkologie am Universitätsklinikum Jena hat die Verbundkoordination inne. Das Teilprojekt dort trägt den Titel »Die ambivalente Rolle der Psychotherapie«. Es trägt die Nummer 01-OJ-1908-BAY. Das Teilprojekt Psychiatrie unter der Leitung von Prof. Dr. Eckehard Kumbier im Arbeitsbereich Geschichte der Medizin der Universitätsmedizin Rostock zusammen mit Prof. Dr. Hans-Jürgen Grabe an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Greifswald. Das Teilprojekt trägt den Titel Psychiatrie in der DDR zwischen Hilfe, Verwahrung und Missbrauch. Es trägt die Nummer 01-UJ-1908-CY. Das Teilprojekt Gesundheitssystem wird geleitet durch Privatdozent Dr. Rainer Erikes vom Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Das Teilprojekt trägt den Titel Psychologie, Psychotherapie und Psychiatrie im Gesundheitssystem der DDR. Es trägt die Nummer 01-UJ-1908-CY.